So, und ihr könnt gerne eure Bibel mit aufschlagen im Johannesevangelium Kapitel 2. Johannes 2, ab Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören auf den Predigttext. Johannes Kapitel 2, ab Vers 13. Und das Passa der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er: Schafft das weg von hier. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um das Haus, um dein Haus hat mich verzehrt. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: In 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Das an dieser Stelle, das gleich zur Klärung vorneweg, das ist nicht die Tempelreinigung, die Jesus gemacht hatte in der letzten Woche vor seiner Gefangennahme, also vor diesem Passafest, wo er dann tatsächlich hingerichtet wurde. Da geschah das nochmal. Hier geht es um eine Tempelreinigung, die ziemlich am Anfang seines Dienstes stattfand. Es ist sozusagen der erste offizielle Auftritt von Jesus, von diesem neuen Rabbi, hier im Zentrum des Judentums, im Zentrum ihrer Religiosität in Jerusalem, im Tempel. Und wir denken uns: Mensch, Jesus hätte vielleicht nicht erstmal so eine straffe Bußpredigt gereicht, wäre das vielleicht nicht ein besserer Anfang gewesen? Vielleicht hättest du etwas freundlicher auftreten können, so ein bisschen kooperativer. Und nicht gleich, so wie in Theologenkreisen jetzt sagen, einen Olaf Latzel raushauen. Aber er hat ja noch nicht mal das gemacht. Er hat gleich mit der Peitsche drauf eingeschlagen. Und das Krasse ist, dass er auch Erfolg hatte. Ja, sein Wüten zeigt Wirkung. Aber dann kommt es natürlich, wie es kommen musste. Die Leute, die im Tempel das Sagen haben, die religiöse Elite von damals, die hat natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Was geht hier ab? Ja, was erlaubst du dir? Wer hat dich überhaupt befugt? Und wisst ihr was? Diese Frage ist verständlich. Im damaligen Gottesdienst, im alttestamentlichen Gottesdienst, da wurde nicht nur, so wie wir das heute machen, die Bibel gelesen, gebetet, gesungen. Da mussten Opfer, und zwar Tieropfer, dargebracht werden. Lebendige Tiere, die wurden dort geschlachtet und dann zumindest teilweise verbrannt. Und diese Opfer waren nötig, um überhaupt Gottesdienst zu feiern, um überhaupt vor Gott treten zu können. Das waren Opfer für die Schuld der Menschen, die waren zur Reinigung gedacht. Ja, ich habe gegen dein Gebot verstoßen, Gott, gegen dein gutes Gebot. Ich stehe jetzt unter deinem Zorn, unter deinem Gericht. Was ich aber brauche, ist, dass ich Gemeinschaft mit dir habe. Also bringe ich jetzt dieses Schaf zum Beispiel hier da als ein Opfer. Das kostet mich zwar einiges, aber stellvertretend für meine Schuld, stellvertretend kann dieses Schaf sozusagen deinen Zorn ertragen. Es stirbt dafür und mir ist vergeben. Ich kann zu dir kommen. Ich kann wieder gewiss sein, ich stehe unter deinem Segen. Und das ist das, was ich brauche, zutiefst. Und als Zeichen dafür brauchte man eben von vielen Opfertieren, die man da brachte, musste man nicht das ganze Tier verbrennen, das gab es auch, sondern meistens war es so, dass man einen Teil davon essen durfte. Und zwar mit seiner ganzen Familie. Aus dem Opfer für Sünden wurde also zugleich oftmals ein Friedens-, ein Gemeinschaftsmahl. Und darum ging es doch beim Gottesdienst, um Gemeinschaft mit Gott, um von Herzen mit ihm verbunden zu sein, ihn zu loben, unter seinem Segen zu stehen. Das wird oftmals mit einem Festmahl ausgedrückt in der Bibel. Aber zurück zum Viehmarkt, zum Tiermarkt im Vorhof des Tempels. Damals war es nun so, diese Opfer mussten gebracht werden, aber es konnte doch nicht jeder Bauer von Kleinkleckersdorf und vielleicht noch von weiter entfernt vom Ausland her jetzt jeder sein Tier mitschleppen. Ich bin mal zur Zeit des höchsten muslimischen Festes durch ein muslimisches Land gereist, und zwar Mauretanien. Und 70 Tage nach dem Fastenbrechen, nach dem Ramadan, dann feiern die Muslime ihr Opferfest. Da wird also auch ein Tier geopfert und dann gemeinsam gegessen. Also eine Kuh, eine Ziege, ein Schaf. Es war Wahnsinn in diesem Land. Jeder, fast jeder war mit einer Ziege unterwegs. Ja, in alle Richtungen. Ich bin in ein Auto eingestiegen, ich musste irgendwo hin, Geld noch organisieren in einer entfernten Stadt, wo es irgendwie eine Geldautomat gab. Wir hatten eine Ziege auf dem Schoß. Auf dem Rückweg mit einem anderen Auto gefahren, eine Ziege hinten im Kofferraum. Später mussten wir auf dem LKW-Dach mitfahren, weil es einfach nicht anders ging, so durch die Wüste. Und auf dem Dach lagen unsere Fahrräder und da waren die Leute dankbar dafür, denn die konnten in das Gestell des Fahrrads hinein eine Ziege legen. Die war da ziemlich sicher. Es war Wahnsinn, das ganze Land, überall wurde... Was ist hier los? Ja? Stellt euch das mal vor. Und deshalb gab es damals, konnte man machen, ja, aber Gott hat extra Gebote erlassen, dass es möglich war, dass man dann sein Tier einfach vor Ort kaufte und opfern konnte. Und dieser Tiermarkt, dieses Tiere kaufen, das geschah nun praktischerweise eben direkt im Tempel und genauer gesagt im Vorhof. Und was war jetzt das Problem? Man könnte fragen, okay, vielleicht war ja dieser Handel korrupt. Vielleicht war das das Problem. Ja? Die Käufer wurden übervorteilt und so weiter, aber davon steht hier überhaupt nichts. Auch bei der anderen Tempelreinigung dann später nichts. Wisst ihr, was das Problem war? Das Problem war, dass dieser Handel, der an sich in Ordnung war, überhaupt im Tempel, und sei es auch nur am Vorhof, aber eben dann doch im Tempel stattfand. Der ganze Tempel war dafür bestimmt, Gott anzubeten, Gottesdienst zu feiern. Auch der Vorhof, das war nämlich ein abgetrennter Teil im Tempelbezirk, wo dann die Heiden hin durften. Die durften ja nicht wirklich dann bis in das Heilige, bis zum Tempel rein. Aber die durften wenigstens in den Vorhof. Und Gottes Wunsch war es, sein Wille war es, dass alle Heiden, dass alle Menschen auf der Welt ihn erkennen, dass sie kommen und ihn anbeten. Und es haben sich auch viele auf den Weg gemacht. Und die kamen dann dort in den Vorhof und standen dort mitten in einem Viehmarkt und haben festgestellt, so anders ist dieser Gott und dieser Gottesdienst ja auch nicht. Hier geht es scheinbar auch ums Geschäft. Dieser Gott will auch immer nur haben, haben, haben. Stellt euch das mal so vor, es gibt ja so Kirchen, die haben so einen kleinen Büchershop, so einen kleinen, so eine Dorfkirche kenne ich in Sachsen, da hat man vorne im Eingangsbereich, im Vorhof, hat man so ein paar Bücher und die kann man dort kaufen. Das ist ja auch nicht schlimm. Jetzt stellt euch mal vor, dieser Büchershop mit religiösen Artikeln würde ausgeweitet bis zur Mitte in der Kirche. Alles voller Bücher, voller Kreuzanhänger. So, da würdest du reinkommen und würdest dich schon ganz schön wundern. Und jetzt stellt euch mal vor, während Gottesdienst gefeiert wird, ist dort hinten der Verkaufsraum geöffnet. Die Leute gehen rum, wie teuer, prima, super Sonderangebot und so weiter. Nimm noch die goldene Kette dazu. Vielleicht ist jeder Artikel für sich gar nicht so schlecht. Ja, ist vielleicht auch Kitsch, okay, aber vieles ist vielleicht auch ganz sinnvoll. Aber irgendwann würden wir merken, worum geht es hier eigentlich? geht es hier wirklich noch um Glauben, um Gott, um Gemeinschaft mit Gott? Hier geht es doch eigentlich nur noch ums Geschäft. So war das. Jesus reinigte den Tempel also nicht, weil Tierhandel grundsätzlich ein Problem war, sondern weil der Gottesdienst voller Probleme war. Es war ein prophetischer Aufruf zur Buße. Und zwar, es ging darum, Gott von ganzem Herzen anzubeten. Es geht ihm, oder es ging ihm, um einen reinen Gottesdienst, um eine reine und zwar eine exklusive Anbetung und Beziehung zu Gott. Und das ist natürlich eine Botschaft, die an jeden von uns gerichtet ist. Wisst ihr, Gottesdienst ist keine Nebensächlichkeit. Gut, das läuft dann so am Sonntag, das reicht. Gottesdienst ist nicht eine Sache neben anderen Dingen in deinem Leben. Unser Problem ist, dass alle möglichen Dinge in unserem Leben unseren Gottesdienst prägen und beeinträchtigen. Und Jesus will, dass unser Gottesdienst alle anderen Dinge in unserem Leben prägt und, wenn es sein muss, verändert. Nicht unser Alltagsleben soll unseren Gottesdienst beeinträchtigen, sondern unser Gottesdienst soll unser Alltagsleben beeinflussen, damit wir wirklich Gott uneingeschränkt dienen können. Mein Thema lautet heute: Jesu Maßnahmen für einen Gottesdienst ohne Einschränkungen. Jesu Maßnahmen für einen Gottesdienst ohne Einschränkungen. Und mein erster Punkt: Jesus reinigt den Gottesdienst. Ist euch das aufgefallen? Jesus sagt ja hier: Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Er sagt damit auch etwas Entscheidendes über sich, nicht nur über den Tempel, auch über sich. Er ist der Sohn Gottes. Er tritt hier auf mit dem Anspruch: Ich bin der Messias. Das war noch viel heftiger als diese ASV, diese Aktion sauberer Vorhof. Ja? Das war noch viel heftiger, dieser Anspruch von Jesus. Seine Jünger dachten aber daran, steht hier in Vers 17, das, was geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Das ist ein Zitat aus Psalm 69, Vers 10. Da steht das: Der Eifer um mein Haus hat mich verzehrt. Dieses Verzehren, was dort im Hebräischen steht, das ist wirklich der Sinn von einer verzehrenden Flamme. Ja? Es brannte in ihm wie Kohlen, oder wir würden sagen, er kochte vor Wut. Jesus kochte vor Wut, als er dort in den Tempel kommt, zu seinem ersten offiziellen Besuch. Die Jünger haben also, die ja mit Jesus schon zusammen waren, die kamen in den Tempel, Jesus dreht durch und die so kling, 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 ah, da, in Psalm 69, Vers 10, ja, ja, genau, das erinnert mich doch daran. Aber der Kontext des Psalms ist natürlich auch entscheidend. Es geht nicht nur so, wow, ja, das passt jetzt echt mal hier, so wie der auftritt. Es geht noch um mehr. Der Protagonist im Psalm, der sich quasi im Eifer für Gottes Haus verzehrt, der kocht vor Wut, der wird vorher als ein Gerechter beschrieben, der dennoch leiden muss. Wir haben den Psalm ja gehört. Er ist ein Gerechter, der dennoch leiden muss. Er leidet unter unzähligen Feinden, die danach streben, sein Leben am Ende zu setzen. Und sogar von seinen eigenen Brüdern ist er entfremdet. Also es gibt ganz viele Parallelen aus diesem Psalm zu Jesus. Und das Leiden des Gerechten und dieses durch den Zorn um Gottes Haus verzehrt werden, dieses Eiferers, das gehört natürlich zusammen. Das ist der ganze Kontext, den wir hier beachten müssen. Dieser Gerechte, dieser Eiferer, der hat diesen Zorn in sich für Gott, aber in dem Psalm wird auch deutlich für sein Volk, für das Volk Gottes. Jesus würde sich tatsächlich dafür verzehren, dass er jede Unreinheit beseitigt, um jede Unreinheit zu beseitigen, die uns vom wahren Gottesdienst, ja von der wahren Gemeinschaft mit Gott abhält. Das ist der Kontext. Jesus, der voll heiligen Zornes war angesichts dieser Entweihung des Tempels, er würde am Kreuz tatsächlich den heiligen Zorn Gottes tragen. Er würde durch diesen Zorn verzehrt werden, um unseren Gottesdienst zu reinigen. Und das würde er tun für seine Feinde. Für die Menschen, die ihre Macht, ihren Reichtum, ihre Anerkennung, ihre Sicherheit und was auch immer über Gott gestellt haben. Die keinen wahren Gottesdienst gefeiert haben. Die Gott nicht mehr wirklich gedient haben. Für die würde er sich verzehren lassen vom Zorn Gottes. Versteht ihr, durch diese Zusammenhänge, und es gibt noch viel mehr, es gibt auch noch Parallelen zu Malachi, ich kann das heute gar nicht alles behandeln, es ist einfach fantastisch, wie tief dieser Text geht, aber durch diese Zusammenhänge wird klar, was wir durch diese äußerliche Tempelreinigung lernen sollen. Jesus will unser Herz reinigen. Das ist seine Maßnahme dafür, dass wir einen Gottesdienst feiern können, ohne Einschränkungen, ohne Hindernisse. Das bedeutet also, er will, oder er macht es, dass wir ohne Sünde, die uns weit, weit mehr von Gott trennt, als nur irgendwie so eine äußerliche Trennung, er will uns von dieser Sünde befreien. Mit heutigen, vielleicht verständlicheren Worten ausgedrückt, es gibt keinen Sicherheitsabstand, der groß genug wäre, um uns vor dem Zorn und vor dem Gericht Gottes zu schützen. Da wirst du keinen Abstand einhalten können. In der Offenbarung steht, die Leute, die Gottes, die Feinde, die sprachen dann sogar, die Berge mögen auf uns fallen, um nicht unter dem Zorn Gottes zu stehen. Es gibt keinen Sicherheitsabstand, der uns vor Gott retten könnte. Es gibt nur eine Lösung, und zwar, dass ein Erlöser zwischen uns und dem Zorn Gottes tritt. Die Bibel sagt, er ist in den Riss hineingetreten und er trägt dann diesen Zorn Gottes. Und er macht, dass wir dadurch dann eine tiefe, herzliche, herrliche Gemeinschaft mit Gott bekommen können. Was Gottesdienst bedeutet, wahrer Gottesdienst. So wie es dann am Ende vom Psalm 69 beschrieben wurde. Wir haben auch diese Verse gehört, wo dann steht, sie werden wohnen in Zion, also auf diesem Tempelberg, werden dort mit Gott wohnen, mit Gott Gemeinschaft haben, unter seinem Segen stehen. Ich finde es einfach genial, die Zusammenhänge in dieser Geschichte. Wie gesagt, es gibt noch viel mehr, sie sind herrlich. Wie tief das geht, wie die Bibel wirklich, wie so viele sich in der Bibel verbindet, hier an dem Moment, wo Jesus zum Tempel geht und dort mal richtig aufräumt. Aber wir müssen natürlich auch die Zusammenhänge mit unserem Leben beachten. Ich glaube, jeder von uns sollte sich hier prüfen, von was wird dein Gottesdienst beeinträchtigt, vielleicht sogar verunreinigt. Welche Dinge trennen dich von Gott, vielleicht auch von deinen Glaubensgeschwistern? Sind da natürlich unsere täglichen Sorgen und Nöte? Das sind unsere Wünsche und Träume, unsere Sachen, mit denen wir so unsere Freizeit füllen, unsere Hobbys, sicherlich auch unsere Arbeit, unser Streben in dieser Welt, was uns auch ach so wichtig ist, worum wir eben auch denken müssen oder vor allem denken. Und alles oder die einzelnen Sachen für sich sind wahrscheinlich gar nicht falsch. Aber werfen sie einen Schatten auf deinen Gottesdienst. Natürlich geht es hier nicht nur um Dinge, die uns noch durch den Kopf gehen und uns Sonntagvormittag abhalten, wirklich von ganzem Herzen hier Gottesdienst zu feiern. Es geht nicht nur darum, aber es geht auch darum. Die Frage ist, mit welcher Haltung kommst du zum Gottesdienst? Mit welcher inneren Haltung kommst du zum Gottesdienst? Und ich weiß, man kann nicht einfach alle Probleme und Sorgen und Nöte, die man so hat, hier vor der Tür zurücklassen und hier drinnen dann so tun, als jetzt nur noch Gott und ich freue mich jetzt einfach mal anderthalb Stunden lang. Das geht nicht, ich weiß. Und darum geht es auch nicht hier. Du kannst da nichts anderes als all das, was in dir ist, mitbringen. Die Frage ist, wo siehst du die Lösung für deine Probleme und deine Not? Siehst du die im weiteren Denken nachgrübeln, wie kann ich das nur lösen in deiner eigenen Leistung, wie kann ich nur überhaupt durch die Situation kommen, oder kommst du zum Gottesdienst mit all deinem Problem und weißt, die Lösung finde ich jetzt hier. Die Lösung kommt von Gott. Ich muss jetzt hier die Ohren und mein Herz aufmachen und hören, was er mir zu sagen hat, denn dort erfahre ich wirklich Hilfe. Das muss unsere Einstellung sein. Und darüber hinaus soll unser ganzes Leben ein Gottesdienst sein. Und die Frage ist, was hält uns ab, unser Leben mit Gott und für Gott zu leben? Was beeinträchtigt unseren Gottesdienst? Und die wirklich wunderbare Botschaft lautet, egal was es ist, bring es zu Jesus und lass dich davon reinigen. Was du wirklich von ganzem Herzen brauchst, das ist diese tiefe, unbeeinträchtigte Beziehung mit Gott. Das ist das, was du brauchst, egal wie es dir geht, egal wie groß die Probleme sind. Das ist das, was dir wirklich hilft. Diese tiefe, unbeeinträchtigte Beziehung zu Gott. Also bring alles zu Jesus, was es beeinträchtigt. Und er will dich reinigen. Er will dir immer wieder neu Vergebung schenken. Das ist die Maßnahme Nummer 1 für einen uneingeschränkten Gottesdienst. Die Reinigung des Gottesdienstes durch die Reinigung unserer Herzen. Und damit kommen wir zur zweiten Maßnahme. Jesus ersetzt den Tempel. Also das erste war, Jesus reinigt den Gottesdienst und jetzt Jesus ersetzt den Tempel. Wir lesen Vers 18, da antworteten die Juden und sprachen, was für ein Zeichen zeigst du, dass du dies tun darfst? Ne? Heute würden wir bei so einer Situation mindestens einen Ausweis verlangen. Ja? Wenn da jemand kommt und irgendwie so, ne, so den Macker macht, so, ja, also komm, erstmal Ausweis, Berechtigung, Autorisierung. Ne? Damals gab es sowas wahrscheinlich nicht. Und wenn dann jemand kam, so ein Rabbi, so ein unbekannter Rabbi, und so eine Aktion durchführte, also dann war anscheinend mindestens so ein kleines Wunder gefordert als Autorisierung. Ja? Aber andererseits hätten sie doch auch sich mal hinterfragen lassen können. Sie hätten doch auf die Sache eingehen können. Sie hätten doch sagen können, Moment mal, Jesus, wie kommst du denn darauf, dass wir Gottes Haus zu einem Kaufhaus gemacht haben? Du weißt doch, dass nicht jeder sein Schaf von zu Hause aus mitnehmen kann. Denk doch mal nach, was das für ein Chaos wäre. Die ganzen Staus hier zu jeder Festgelegenheit zu Jerusalem. Denk doch mal an die hygienischen Zustände hier in der Stadt. Der ganze Dreck. Und denk doch mal an das Tierwohl. Ja, das wäre doch super, dass die nicht die ganzen Strecke immer hierher geschliffen werden. Machen sie nicht. Könnten ja mal um die Sache diskutieren. Machen sie nicht. Nein, sie hinterfragen die Person. Ja, das ist natürlich üblich so, das macht man bis heute so, nicht nur in kirchlichen Kreisen, wo man dann, wenn jemand Kritik hat, erstmal fragt, ja guck mal, wo ist dein Amt? Hast du studiert? Bist du überhaupt Theologe? Und so weiter. Das ist überall so. Man hinterfragt die Autorität einer Person und dann muss man sich nicht mehr mit der Sache auseinandersetzen. Ganz einfach. Aber dennoch ist die Frage nach der Autorität gerechtfertigt. Denn einerseits trugen hier die Schriftgelehrten, Priester und wer auch immer das jetzt hier war, sie trugen natürlich die Verantwortung hier im Tempel und sie hatten damit auch ordnungshalber die Autorität. Und andererseits war das einfach eine hammerharte Aktion von Jesus. Ja. Aber dennoch kann man es wiederum anders sehen. Sie wollen ein Zeichen der Macht Jesu sehen. Warum eigentlich? Denn Jesus hat ihnen doch hier gerade eine 1A-Vorstellung seiner Macht gegeben. Was wollen sie denn jetzt noch mehr sehen, oder? Er, ein unbekannter Rabbi aus dem Norden, so aus der Provinz, ganz alleine reinigt den ganzen Vorhof des Tempels. Ich meine, ihr könnt ja mal probieren. Geht mal hier auf den Wochenmarkt. Und macht mal richtig Platz für einen Freiluftgottesdienst. Und könnt ihr mal gucken, wie viel Erfolg ihr damit habt. Ja, also die Händler, warum haben die sich vertreiben lassen? Die hätten sich ja zumindest beschweren können bei den Verantwortlichen. Jesus hatte ja auch nur... Der kam ja nicht mit Wasserwerfer an. Ja? Der hatte eine handgemachte Peitsche aus Strick. Da standen Kühe, Schafe, was weiß ich nicht alles rum. Aber wir sehen, erstmal konnte keiner gegen den Zorn von Jesus etwas ausrichten. Und auch das ist deutlich. Jesus ist da nicht völlig durchgedreht, so völlig ausgetickt, so dass die Leute einfach so Angst hatten, oh, mit so einem Verrückten, da gehen wir lieber aus dem Weg, ne? Wir kennen das ja, wenn einer irgendwo so rumrennt, dann lieber nicht angucken, nicht keinen Kontakt haben, dann lieber aus dem Weg gehen. Nein, Jesus ist da nicht völlig durchgedreht. Er stieß zwar die Geldwechseltische um, aber zu den Taubenhändlern sagte er, bitte räumt das weg. Ja? Also er hatte sich unter Kontrolle. Ihm ging es auch, er wollte nicht den Tieren hier irgendwelches Leid antun. Ja? Die Tiere konnte man mit der Peitsche raustragen, aber die Taubenkäfige, die Tiere waren da drin gefangen, die sollten rausgetragen werden. Also Jesus hatte sich die ganze Zeit unter Kontrolle. Nicht nur das, er hatte die ganze Situation alle hier unter Kontrolle. Das ist der Punkt. Er hatte wirklich Autorität. Okay, ich weiß nicht, ob die religiöse Elite das nicht gecheckt hat, nicht eingesehen hat. Aber Jesus jetzt von seiner Seite lässt sich auch nicht auf eine Diskussion an. Fängt jetzt auch nicht irgendwie vielleicht wieder an, die Wogen zu kletten, so nach dem Motto, okay, war vielleicht ein bisschen heftig, aber erkennt doch, worum es mir eigentlich geht. Ich meine es doch nur gut und so weiter, ja. Vielleicht auch so eine kleine Entschuldigung für sein etwas überzogenes Auftreten wäre angebracht gewesen. Ja? Nein, er bietet ihnen tatsächlich ein weiteres Zeichen an. Brecht diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Das ist genial. Das ist genial. Jesus sagt, Leute, ich kann nicht nur diesen Tempel reinigen, ich kann diesen Tempel bauen. In 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden. Und übrigens, ich weiß nicht warum, aber das stimmt gar nicht so ganz genau. Also es geht hier um die Renovierung, Restaurierung, Vergrößerung unter Herodes. Ja? Die begann irgendwann schon lange Zeit zurück. Davor stand ja schon der Tempel da, der nach der babylonischen Gefangenschaft aufgebaut wurde. Vielleicht gab es irgendwie einen großen Bauabschnitt, der dann beendet wurde nach 46 Jahren. Aber zur Zeit von Jesus hier, Jahrzehnte später, wurde immer noch dran gebaut. War denen vielleicht peinlich, dass sie es gar nicht überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt haben, den Tempel fertig zu bauen. Ja? Aber ja, schau wie lange und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Abgesehen davon, dass es für den Sohn Gottes, erinnert euch, für den Logos überhaupt kein Thema gewesen wäre. Der Logos hat die Welt erschaffen, die ganze Welt, das ganze Universum in 6 Tagen. Wäre überhaupt kein Thema gewesen, einen kleinen Tempel hier mal hinzustellen. Abgesehen davon spricht Jesus von etwas noch viel Größerem, noch viel Herrlicherem, noch viel Schwierigerem. Und wenn ihr euch erinnert an die Hochzeit zu Kana, wir haben das ja schon gesehen, dass Jesu Antworten öfters mal so völlig komisch, völlig strange daherkommen, ja unerwartet, unpassend, auf den ersten Blick. Wir reden um irgendeine Sache. Ne, da war das mit seiner Mutter. Sie sprach in der Weinesalle. Und du, hey, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Zeit ist noch nicht da. Ich bin noch nicht bereit fürs Kreuz. Was soll das? Da geht es doch um eine Hochzeit. Ja? Und hier ist es scheinbar wieder genauso. Ja, der total überzogen oder völlig unpassend. Aber nur auf den ersten Blick. Was tatsächlich passiert ist, dass Jesus ohne viel Umschweife aufs Wesentliche kommt. Ihm geht es immer um das Evangelium. Und alles andere, und das ist das, was er uns deutlich macht, hat damit zu tun. Und der Tempel natürlich erst recht. Wir lesen das ja dann hier als Erklärung. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Seine Jünger haben das auch nicht verstanden, denen war das auch zu viel. Darum, erst als er dann auf den Toten auferstanden war, dachten sie daran und haben es dann verstanden und glaubten dem Wort der Verheißung und dem Wort von Jesus. Ja, warum konnte denn Jesus jetzt auf einmal von sich, von seinem Leib als den Tempel sprechen? Der Tempel war das Zentrum des Glaubens, der Religion, ja. Ihr müsst euch vorstellen, der Tempel war viel mehr als halt eine große Kirche. Wir haben in jedem Dorf eine Kirche und in Köln ist halt eine besonders große Kirche. Nein, der Tempel war wirklich die einzige Kirche. Und das war so, weil nur der Tempel der Ort der besonderen Gegenwart Gottes war. Gott ist allgegenwärtig, aber er sagte, in diesem Ort, an diesem Ort, in diesem Tempel, da wohne ich symbolisch. Da ist der Ort meiner besonderen Gegenwart. Da könnt ihr in meine Nähe kommen. Und deshalb war es zweitens der Tempel, der Ort der Gemeinschaft Gottes mit Gott und mit seinem Volk. Dort konnte man wirklich diese Gemeinschaft mit Gott und seinem Volk haben. Aber es gab ja das Problem der Sünde. Und deshalb, jetzt ganz wichtig, unentbehrlich war der Tempel eben auch der Ort der Vergebung der Sünde. Dort wurde Vergebung der Sünden erwirkt durch die Opfer. Und deshalb war viertens der Tempel schließlich der Ort der Anbetung und des Lobpreises. Wir können Gemeinschaft mit Gott haben, mit seinem Volk, in seine Nähe kommen und bekommen das, was uns von Gott trennt, warum wir eigentlich Gottes Gericht verdienen, vergeben. Wir können Gott loben und preisen und Gottesdienst feiern. Der Tempel war der Ort des Gottesdienstes schlechthin. So, in Jesus ist Gott selbst gegenwärtig. Das ist der Ort, wo Gott wirklich jetzt da ist. Er ist ja selbst Gott. Und wer durch Glauben eine lebendige Beziehung mit Jesus hat, der lebt in Gemeinschaft mit Gott und mit allen anderen, die an ihn glauben. Und die Grundlage dieser Gemeinschaft ist, dass Jesus unsere Schuld vergibt. Und dafür ist er selber zum Opferlamm geworden. An einem Passafest. Wahrscheinlich 2 Jahre später. Und deshalb sagt Jesus, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Jesus redet hier von seiner Kreuzigung, brecht ihn ab. Und von seiner Auferstehung, ich werde ihn nach 3 Tagen wieder aufrichten. Sie fragen hier nach Jesu Autorität, nach seiner Befugnis, den Tempel äußerlich zu reinigen. Und Jesu Antwort ist einfach überwältigend, wenn man versteht, wenn man sie wirklich versteht. Er hat es eben nicht nötig zu erklären, warum er das darf. Er wird ihnen ja auch nicht irgendwie ein kleines Wunder zeigen, so wir erwarten das vielleicht so, dass er so ein bisschen vielleicht mal die Steine zittern lässt oder so, ja, dass sie dann merken, oh, okay, hier, Einschüchterung so. Nein. Seine Antwort lautet, ich werde den Tempel nicht nur äußerlich reinigen, das reicht ja sowieso nicht aus. Ich werde ihn neu errichten. Ich werde den Tempel errichten, indem ihr wahrhaft Gemeinschaft mit Gott haben werdet, indem ihr von ganzem Herzen ihn anbeten werdet, indem ihr wirklich Vergebung für eure Schuld ein für alle Mal erlangen werdet. Und auf diese Art und Weise, durch Kreuz und Auferstehung, hat Jesus diesen Tempel aus Stein, der nur eine Vorschattung war, nur ein Hinweis auf Christus, hat ihn erfüllt, hat ihn ersetzt. Alles, wofür der Tempel symbolisch stand, hat Christus erfüllt. Und das, was uns vom wahren Gottesdienst, von echter Gemeinschaft mit Gott trennt, davon hat er uns gereinigt. Er hat alle Einschränkungen für unseren Gottesdienst aus dem Weg geräumt. Die Einschränkung von unserer Sünde und auch die Einschränkung dieser vielen äußerlichen Auflagen, die damals eben in diesem alttestamentlichen Gottesdienst erfüllt werden mussten. Und wenn das für dich neu war, dass man nicht so einfach mit Gott Gemeinschaft haben kann, dass man nicht so einfach Gottesdienst feiern kann, Hauptsache man ist dabei und jeder macht es dann, wie er will, sondern dass die Sünde in deinem Leben eine unüberbrückbare Trennung zwischen dir und Gott ist, dann kann ich nur dich einladen, lass dich von Jesus reinigen. Das ist das Wunderbare, du kannst dich reinigen lassen. Und das heißt nicht, dass du Angst haben musst, dass Jesus vor Wut kocht und dich mit irgendeiner übernatürlichen Peitsche schlägt und dich richtet in deinem Leben, sondern das heißt, dass du deine Schuld vor ihn bringen kannst und ihm um Vergebung bitten kannst und damit rechnen kannst, daran glauben kannst, darauf vertrauen kannst. Er macht dich sauber, er nimmt alles weg, alles Schlechte in deinem Leben. Aber wenn du an Christus glaubst, wenn du dich klar zu ihm bekennst, dann sage ich dir heute Morgen, freue dich einfach neu darüber. Freue dich darüber, dass du nicht nach Jerusalem pilgern musst mit deiner Ziege unterm Arm. Dass du nicht im Vorhof des Tempels dann stehen bleiben musst vor irgendeinem Schild, für Heiden betreten verboten, und in einem Viehmarkt stecken bleibst. Quasi vom Geschäft dieser Welt getrennt von Gott. Freue dich darüber, dass du von jedem Ort der Welt und aus jeder Situation, in der du auch steckst, Gemeinschaft mit Gott haben kannst in Christus. Dass du Vergebung haben kannst. Dass dieser wahre Tempel, der Ort, wo wirklich Gottesdienst stattfindet, für dich frei zugänglich ist. Ohne dass du Opfer bringen musst, ohne dass du Leistung bringen musst. Nur wenn meine Woche so und so lief, dann kann ich auch hier mit gutem, rein Gewissen im Gottesdienst sitzen. Nein! Du musst nicht befürchten, dass Jesus vor Wut kocht, weil er genau weiß, was du letzte Woche getan hast. Es steht ja in den letzten Versen, Jesus kennt die Herzen der Menschen. Er kennt, weiß alles. Er hätte vielleicht tatsächlich Grund genug, wütend zu sein. Aber auch du darfst dich von Jesus reinigen lassen und darfst wissen, Gott schaut dich an in Christus. Das heißt, egal wie verunreinigt du bist oder wie du dich wieder verunreinigt hast, er sieht dich als seinen geliebten Sohn, als seine geliebte Tochter, als sein geliebtes Kind an. Immer. Wisst ihr, das heißt, Gott dient dir, Gottesdienst. Und das ist die Grundlage dafür, dass du heute und auch in der nächsten Woche wieder Gott dienen kannst. Dass du dein Leben zu einem Gottesdienst machen kannst. Amen.